Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute ganz, ganz herzlich in unserem Strategieinterview die Geschäftsführerin Juliane Frankenheim. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt das Unternehmen noch nicht verraten. Das wollte ich mir noch mal ganz kurz aufheben. Menschen, die in Düsseldorf und Umgebung leben, dem sagt der Name mit Sicherheit was. Aber du kommst aus einer Unternehmerfamilie und zwar aus einer ganz besonderen. Du bist nämlich Bestattungsunternehmerin, so habe ich das jetzt mal genannt. Ich hoffe, den Begriff, den gibt es so. Also Bestatterin und Unternehmerin gleichzeitig. Euer Haus gibt es seit 1876?
76 genau, die ja. Schreinerei und ab 1872 dann Bestattung.
Ah, okay, sehr gut, okay. Also und du bist aktuell ja mit deiner Schwester, ich glaube dein Vater ist auch noch mit genau, an Bord, ja. Teilt ihr euch die Geschäftsführung, also ein absolutes Nachfolgethema und da wollen wir heute ein bisschen reinschauen. Also zum einen, was dieses sehr, ich sag jetzt mal spezielle Marktsegment oder diese spezielle Branche, weil das ist es am Ende des Tages ja auch, angeht und da ein bisschen was erfahren. Ich kann schon versprechen, wir hatten ganz großartige Vorgespräche. Ich freue mich sehr. Das wird wirklich, wirklich ein Fest und auf der anderen Seite auch natürlich das Nachfolgethema. Ne? Also vor allen Dingen dann auch zu zweit da nochmal einzusteigen, auch in so ein Traditionsfamilienunternehmen. Eine Sache, die mir auch sehr häufig aktuell begegnet. Wir haben gerade viele Generationswechsel an der Stelle und von daher ganz schön, da auch mal ein bisschen was zu erfahren heute. Aber magst du uns erstmal ein bisschen Einblick geben zu eurem Unternehmen, Geschichte? Also Jahreszahlen haben wir schon mal einigermaßen geklärt, da bin ich immer ganz schlecht, ja, was das angeht. Aber vielleicht mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und so ein bisschen der Fokus, den ihr habt.
Ja, also wie eben gesagt, es gibt uns seit 1872, jetzt schon über 150 Jahre und Victoria und ich sind die sechste Generation. Okay, das ist schon echt ein Wort und wir haben uns auch im Rahmen des Jubiläums da nochmal mit auseinandergesetzt und wenn es dann so zurückging, Zweiter Weltkrieg, was war da auch, ne? Die Bedeutung des Bestattungshauses, das war schon ganz, ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind mit unserem Haupthaus in Düsseldorf-Derendorf, haben 7 Filialen in Düsseldorf, Mettmann und in Krefeld und haben 40 Mitarbeiter.
Okay, sehr gut. Und jetzt sechste Generation. Ich glaube, ihr seid, wenn man das so sagen darf, so mit das führende Haus in Düsseldorf oder auch das größte.
Ich sag mal selbstbewusst ja.
Ja, okay, ja. Also ne, ich habe jetzt die Marktanalyse hier nicht vorliegen, die Marktanteile gerechnet, soweit sind wir noch nicht. Nee. Aber genau, das ist auch so ein bisschen das Thema jetzt. Ich sag mal, gibt's ja so die Sprüche, ne, gegessen und gestorben wird immer. Das heißt, denen geht's doch immer gut. Jetzt haben wir das in der Gastronomie gesehen, das ist nicht immer der Fall bei den aktuellen Preissteigerungen. Was sind denn die Herausforderungen, die euch im Bestattungswesen gerade so umtreiben?
Ja, das ist mein allerliebster Spruch, dass mir gesagt wird, auch bei euch ist immer alles gut, weil gestorben wird immer. Ja. Und natürlich, es ist so, wir haben in der Regel so die quasi 1%-Regelung der Bevölkerung verstirbt im Jahr, dass man einfach seinen Markt, wenn es auch, wir analysieren das natürlich, um uns da einschätzen zu können. Und wir sind aber nicht das einzige Bestattungshaus in Düsseldorf.
Ja, also es gibt auch Wettbewerb.
Es gibt auch Wettbewerb, genau. Und in Düsseldorf auch guten Wettbewerb, was ja schön ist, weil das hält einen immer on your tiptoes, ne? Dass man da guckt. Und in Düsseldorf sind das inklusive Umkreis um die 40 Bestatter. Und das ist schon nicht wenig. Für, wenn wir dann schauen, wie groß ist das Kuchenstück. Der Kuchen ist sind zwischen 6.000 und 7.000 Sterbefällen im Jahr, die in Düsseldorf beurkundet werden. Okay. Und ja, da gilt es natürlich, seinen Marktanteil auszubauen. Es hört sich immer schwierig an, auch wenn ich es ausspreche, merke ich das selber, ne, weil wir sprechen von Verstorbenen. Aber natürlich als Unternehmer, das fand ich total schön, wie du das am Anfang gesagt hast, ist das unser Ziel, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.
Absolut.
Und da haben wir ja auch das Glück, dass wir einfach eine sehr sinnhafte Aufgabe haben, auch in der Gesellschaft eine schöne Aufgabe, die Menschen in dieser Ausnahmesituation zu begleiten. Und das, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wie wir uns da weiterentwickeln, ist eine super spannende Aufgabe jetzt als sechste Generation.
Absolut. Und jetzt verändert sich ja in unserer Gesellschaft auch viel, ne? Also wir haben ja einen sehr hohen Migrationsanteil in Düsseldorf. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Und dann gibt es ja auch andere Arten der Bestattung. Also wie geht ihr damit um?
Also grundsätzlich, man denkt immer, es sind so viele, aber eigentlich vom Prinzip her sind es zwei. Es gibt Feuerbestattung und Erdbestattung.
Okay.
wo dann beigesetzt wird, also was ist an Grabarten, da gibt es natürlich eine Vielzahl, die den verschiedensten Bedürfnissen gerecht wird. Möchte ich das klassische Erddoppelwahlgrab hier auf dem Nordfriedhof jetzt zum Beispiel in Düsseldorf oder möchte ich gerne in den Wald oder in unser Kolumbarium, wo einfach ja auch die Ruhefristen etwas verkürzt sind. Das ist eine riesen Bandbreite, die es da zu transportieren gibt, auch gegenüber dem Kunden.
Ja, okay, sehr gut. Und gibt es da verschiedene Trends? Also ist jetzt eher, also ich sag mal, der Klassiker, das Doppelgrab, ne? Ich will nebenliegen, so kenne ich das noch. Also ich bin auch langjähriger Messdiener gewesen, also von daher, ich habe das auch ein bisschen mitbekommen. Genau, also so ein bisschen zumindest mal dabei gewesen an den Stellen und natürlich auch die persönlichen Situationen, die man da mal erlebt, die ja auch wirklich, ne, das ist immer eine Ausnahmesituation, du hast es gesagt. Aber gibt es da so Trends, Verschiebungen auch?
Also in jedem Fall ist es sehr viel mehr Feuerbestattung. Das kann man schon sagen. Es ist 70-80%. Das ist schon der allergrößte Anteil.
Okay, und das, wenn ich das jetzt mal aus einer strategischen Perspektive sehe, also es ist weniger der sehr aufwendig gearbeitete Sarg im Zweifel, die große Schreinerarbeit, du hast das ja eben gesagt, ne? Schreinerbetrieb, also mein Großvater hatte auch einen Schreinerbetrieb, der hat dann aber Fenstertüren, Wintergarten, Rollläden gemacht, so das war da der Fokus, aber das ist so das, was man sich ja drunter vorstellt, was ist teuer, der Grabstein ist irgendwie teuer und ne, die Schreinerarbeiten, also so ein aufwendiger Sarg, wenn das jetzt aber verbrannt wird, dann
möchten die Menschen keinen 4.000 Euro Sarg verbrennen und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Und das ist eben das, wo wir uns in den letzten Jahren auch schon angepasst haben. Worauf möchten wir unseren Fokus legen? Und der liegt auf der Begleitung.
Okay.
Darauf, also die Menschen wirklich in dieser Lage, in diesem Abschied nehmen, Schritt für Schritt mitzunehmen. Und das ist auch das, was bei uns die Kosten ausmacht. Okay. Und im Endeffekt ist es mir egal, ob jetzt, okay, vielleicht nicht ganz egal, aber wir sind nicht, das war nämlich früher, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung so, dass wie gut der Umsatz eingeordnet wurde für einen Auftrag, war davon abhängig, wie teuer der Sarg war, der verkauft wurde.
Ja, das war sozusagen das entscheidende Element.
Genau, ja, absolut. Und dann war das ein günstiger Sarg, dann okay. Und wenn es ein teurer Sarg war, dann war es ein guter Auftrag. Und diese Einordnung möchte ich eigentlich überhaupt nicht haben. Weil ich möchte mich über das Produkt Sarg oder Urne nicht definieren, sondern über das, was wirklich die qualitative Leistung ist, die bei uns erbracht wird. Die Dienstleistung, das ist nun mal eben die Begleitung. Das ist die Überführung, das ist die Versorgung und die Einbettung der Verstorbenen. Das ist das, wo wir unseren Fokus drauf legen.
Okay, also Verschiebung sozusagen ins Dienstleistungs-Service-Geschäft, den Anteil sozusagen auch zu erweitern. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Feld, was es da sozusagen alles geben kann. Also die Differenzierung findet nicht statt, ich sag mal, bei den, ich nenne das jetzt mal Commodity-Produkt, so würde man das jetzt strategisch mal sehen, weil das kann quasi jeder, ob der sagt, ein bisschen schöner oder weniger schön ist, ne, das ist am Ende des Tages quasi, oder die ohne, das ist quasi egal, aber das kriegen irgendwie alle Bestatter ja hin, weil sonst wären sie keine Bestatter.
Genau.
Ne? So, und die Unterscheidung findet dann an anderen Stellen statt. Was sind denn dann so Service-Dienste? Also ich habe so ein bisschen was bei euch auf der Webseite mal gelesen, also in der ihr bietet auch Yoga an.
Ja.
Fand ich irgendwie ganz spannend. Also wie kann Yoga jetzt in so einer Situation helfen?
Ja, das ist halt die Frage, wie wollen wir uns am Markt positionieren und worauf wir natürlich neben der normalen, sage ich mal, Bestatterdienstleistung, wir organisieren die Bestattung, was möchten wir darüber hinaus noch machen? Und da ist das Thema Nachsorge sehr, sehr im Fokus bei uns. Wir erleben, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man vielleicht auch sagen, die Bindung zur Kirche nachgelassen hat. Und diese Seelsorge, die in der Kirche stattgefunden hat, so nicht mehr stattfindet, weil der Bezug nicht mehr so da ist.
Ja,
und entsprechend ist das die Nachfrage nach Trauerbegleitung, nach Begleitung, nach der Beerdigung um einiges gestiegen.
Okay.
Und das Yoga kam einfach daher, also erstens meine Schwester macht sowieso privat sehr gerne Yoga und hatte dann die Idee, was wir richtig klasse fanden, weil wir schon viele Angebote haben, die auf Gesprächen basieren. Aber vielleicht liegt das nicht jedem, hinzugehen und, ich sage mal, über die Gefühle zu sprechen.
Ja, klar.
Und trotzdem haben diese Menschen aber ein Problem, zur Ruhe zu kommen, zu schlafen oder wachen nachts auf. Und da ist das schön, wenn man da einfach Atemtechniken und dann hat man diese anderthalb Stunde zumindestens und auch die Möglichkeit, die Erfahrung machen wir sehr häufig, mit anderen Trauernden wirklich in Kontakt zu kommen. Weil am Anfang ist das sehr präsent bei allen und nach einem Dreivierteljahr, ach, bist du jetzt immer noch traurig? Ja, ach Mensch, ach, fehlt dir dein Mann immer noch? Ja, also jetzt langsam, also jetzt komm, gib dir mal einen Ruck, reiß dich mal zusammen. Und das ist okay, die sind in einem ganz anderen Stadium gerade. Mhm. Es gibt aber Menschen, die nach einem Dreivierteljahr verstehen, wenn ich sage, letzten Sonntag bin ich aufgewacht und ich war auf einmal so traurig, ich habe wieder geweint. Mhm. Was vollkommen normal ist. Man ist nicht depressiv oder sonst irgendwas, das ist normal.
Gehört dazu.
Das gehört mit dazu. Mhm. Und das Weinen ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus auch dann in dem Fall. Und da ist das schön, wenn man Menschen um sich hat, die das verstehen.
Ja, klar. Also ihr übernehmt sozusagen jetzt Aufgaben, die früher eher, und da kenne ich das auch, ne? Und dann gab es die Trauergottesdienste und dann gab es auch die Andachten.
Ja.
Und dann saß man auch mit anderen Leuten da, ne? Und dann gab es das Trauerjahr, also klassische Themen, ja, die jetzt genau. In so einem Kirchenumfeld völlig normal waren und die vielleicht auch noch in ländlicheren Regionen ein bisschen präsenter sind heute. Ja. Als im städtischen Bereich geht, aber ihr geht jetzt sozusagen da rein und erfüllt sozusagen oder versucht diese Aufgaben zu erbringen oder anzubieten, in einer anderen Form natürlich.
Ne? Ja, genau. Und vor allen Dingen bedürfnisorientiert.
Ja, okay.
Das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen es gibt immer noch Menschen, das ist auch gut und richtig, die gehen viel in die Kirche, die haben diese Bindung und auch das organisieren wir mit Messe und allem drum und dran. Aber eben das andere auch abzubilden, ist für uns wichtig, damit jeder in dieser Situation, das kann sehr, sehr individuell auch innerhalb einer Familie sein, das bekommt, was er braucht.
Okay. Yoga ist so eins. Jetzt kann man sagen, okay, ne, also ihr macht da in dem Dienstleistungsbereich jetzt ein bisschen mehr. Was gibt's noch so? Also horizontale, vertikale Integration von Themen. Also ich sag mal, ne, den Steinmetzbetrieb vielleicht.
Genau, den haben wir auch noch. Das ist natürlich auch, also Nachsorge wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, der Begriff. Aber auch etwas, was anfällt. Wenn es ein Grab auf dem Friedhof gibt, ganz klassisch, dass wir die Kunden da auch noch mit begleiten.
Okay, also ich nenne das jetzt mal ein End-to-End-Angebot, also wirklich komplett für den ganzen Prozess.
Und quasi schon vorher, also es geht mit der Bestattungsvorsorge. Genau, es geht mit der Bestattungsvorsorge los, dass man sich zu Lebzeiten Gedanken macht, wie könnte meine eigene Bestattung aussehen.
Okay.
Das ist auf der einen Seite natürlich eine finanzielle Entlastung, wenn ich das alles schon hinterlege, aber vor allem eine emotionale Entlastung für die Angehörigen. Wir erleben das sehr häufig, dass die Menschen bei uns sitzen und möchten es natürlich unbedingt genau richtig machen und wissen das nicht, weil
das
nie
baut auch einen Druck auf. Ne?
Absolut, ja, natürlich. Und das ist was man in dieser Situation, die ja sehr kostbar und einfach einmalig ist, das kann ich nie wieder zurückholen, nicht förderlich ist. Und das ist schön, wenn man natürlich das komplette Paket abgeschlossen hat, aber in jedem Fall würde ich immer empfehlen, darüber zu sprechen.
Okay. Jetzt stelle ich mir das natürlich schwierig vor. Das ist ein Tabuthema, immer noch, oder?
Ja.
Sowas jetzt auch im Markt zu platzieren. Also auch so zu platzieren, dass es jetzt nicht einen sofort in, also ne, ich war tatsächlich in Düsseldorf vor ein paar Wochen in einem Café und dann lagen dann kleine Flyer aus. Also es war noch nicht mal Flyer, war noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Die fand ich sehr, sehr spannend, weil die plötzlich dieses Thema behandelten, wo ich dachte so, okay, das begegnet mir jetzt im Café, da finde ich normalerweise irgendwelche Kinderkurse oder sowas, aber das Thema da auch präsent zu platzieren mit einer, ich sag mal, mit einem guten Witz vielleicht auch, der aber trotzdem eine gute Balance hält.
Ja. Das ist super schwierig, weil also buy one, get one free möchte von mir niemand haben.
Absolut.
Das funktioniert überhaupt nicht. Und die Grenze, da gehen wir tatsächlich sehr nach unserem eigenen persönlichen Empfinden. Mhm. Okay. Weil der Misch muss natürlich, wie du das sagst, muss stimmen und man trifft nie alle. Da muss man sich, denke ich, auch bewusst sein. Mhm. Es gibt manche Kampagnen, da sage ich, es gab in Berlin war das... an irgendwie S-Bahn, U-Bahn-Station treten sie einen Schritt näher. Das wäre sowas, da muss ich sagen, das wäre jetzt nicht was, wo ich dahinter stehen würde. Aber ansonsten irgendwie Sprüche, Karten ist natürlich schön. Und dann auch die Überlegung, wo platziere ich das? Wie sinnvoll, wie messbar ist das zum Schluss? Ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Weil Karten im Café auslegen, ja, das ist schön, aber da erreiche ich ja, die Chance, dass ich da meine Zielgruppe erreiche, ist relativ gering. Na, jetzt würde ich denken, wenn ich Karten in einem Café auslege, schaue ich, was ist das für ein Café? Ist das irgendwie ein hippes Café? Welche Menschen kommen da hin? Okay, 20er, 30er, vielleicht 40er.
Also sind wir jetzt hier im Flingern, klassischer unterwegs.
Und treffe ich da die Menschen, die, wenn wir jetzt vom regelbiologischen Alter ausgehen, die ich ansprechen möchte, die 50 bis 60 sind und gegebenenfalls bald ihre Eltern bestatten müssen.
Okay.
Oder bin ich 70 plus unterwegs, die einen Ehepartner bestatten oder gegebenenfalls sich um das Thema Bestattungsvorsorge Gedanken machen.
Okay, also es ist schon in eurer Kundensegmentierung
ja.
und Ansprache sind es schon dann die älteren Semester. die genau, sich darüber Gedanken machen. Okay, sozusagen die, auf die es in irgendeiner Form zukommt, sei es sozusagen für Angehörige oder für sie selbst. Ne?
Die sich zumindest in diesem Lebensabschnitt, so nenne ich es mal, befinden, dass dieses Thema nicht mehr komplett zu verdrängen ist, sage ich
ja,
mal so.
Okay. Ja, okay. Jetzt finde ich das ja total spannend. Also jetzt haben wir so Dienstleistungsangebote, wir haben die Wertschöpfungskette verlängert sozusagen ihr habt es getan, ja, in unterschiedliche Richtungen. Digitalisierung habe ich gelesen, also was ja gerade auch auf dem Cover des IHK-Magazins hier in der Stadt, fand ich sehr passend. Und da war Digitalisierung ein großes Thema. Ne? Jetzt sind da ja, wie ich gelernt habe, sehr viele Behördengänge mit verbunden. Also wie stark ist das Thema Digitalisierung bei euch im Unternehmen denn auch schon angekommen?
Ja,
und auch in der Branche?
Durchwachsen, würde ich mal sagen. Okay. Ich glaube einfach auch, weil die Bestatterbranche, ja, es gibt größere Player, auch noch deutlich größere Player, als wir das sind. Mhm. Aber der Großteil sind wirklich ganz, ganz klassische Familienunternehmen, wo fast ausschließlich die Familie dann auch arbeitet. Und ich glaube, dass da das Thema, einfach weil der Bedarf da noch nicht da ist, die Wege auch nicht so weit sind, gerade wenn es dörflicher ist, noch nicht so präsent ist.
Okay.
Wir haben Anfang des Jahres, das war wirklich der große Change für uns, die Software umgestellt.
Okay.
Und die kann einiges mehr digital abbilden von unseren Prozessen. Wir mussten natürlich viele Prozesse auch anfassen und zumindest intern viel Papier loswerden können.
Mhm.
Das stößt aber immer, sobald wir extern unterwegs sind, an Grenzen so mit dem Standesamt oder manche Dinge, auch der Totenschein, den kriege ich nicht digital, den kriege ich und den kriege ich in zweifach Ausführung und der muss auch in genau dieser Form mit dem gestempelten, mit der Sterbefallanzeige zum Standesamt gebracht werden und auch die Familiendokumente, das muss alles im Original eingereicht werden. Das ist jetzt ein Beispiel, wo einfach da sind mir die Hände gebunden, was die Digitalisierung betrifft.
Ja, absolut. Weil sozusagen, da muss ja sozusagen, das muss wirklich echt sein.
Ja.
Also ich glaube, wir hatten schon ein paar Podcasts zum Thema NFT. Also da kommen wir, glaube ich, an so Themen. Aber da ist dann die Digitalisierung noch ein bisschen weit weg, weil es einfach hier ein bisschen anderes Thema ist. Okay, sehr, sehr spannend. Wie entscheidet ihr denn überhaupt über solche auch neuen Angebote? Also jetzt zu sagen, wir bieten jetzt auch so ein Yoga für die Nachfolger, ist ja schon mal sehr also würde ich sagen, das fällt heute auf jeden Fall mal noch auf.
Ja.
Und das gibt natürlich in so einem, ihr seid jetzt ein Traditionshaus, der Platzhirsch in Düsseldorf. Kann man sowas dann machen? Habt ihr solche Diskussionen auch in der Familie? Oder?
Immer mal wieder. Wir diskutieren sehr viel. Ich glaube, das ist auch mit so eine unserer Stärken, dass es gibt auch Entscheidungen, die werden ad hoc, schnipp, werden die getroffen. Mhm. Das muss auch so sein.
Mhm.
Und andere Dinge, da sprechen wir länger drüber und kommen dann immer im Endeffekt zu einer Lösung, mit der wir uns wohlfühlen.
Okay.
Oder zumindest sagen, okay, das Risiko ist ja auch manchmal eine Risikoabschätzung.
Absolut.
Sind wir bereit einzugehen?
Mhm.
Und das diskutieren wir zu zweit, aber viel auch noch zu dritt.
Okay.
Weil Papa jetzt in diesem Jahr, Papa, wenn du das hörst, ich quatsch's jetzt aus, 40 Jahre in dem Job unterwegs ist und einfach unfassbar viel Erfahrung mitbringt und es gleichzeitig immer geschafft hat, mit der Zeit zu gehen. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert, weil ich das viel mitbekomme, jetzt unabhängig von der Branche auch, dass entweder das Ruder gar nicht aus der Hand gegeben wird oder nein, das haben wir schon immer so gemacht und wirklich der Veränderung sehr starr entgegentreten. Und das ist das große Glück, denke ich, was Victoria und ich haben, dass das bei unserem Vater nicht so ist. Und von daher ist er bei solchen Dingen, die erstmal ja grundsätzlich von der Idee her auch einen Mehrwert bringen für unsere Angehörigen, Trial and Error. Es läuft oder es läuft halt eben nicht.
Okay. Also sehr agiler Ansatz. Wir probieren es mal aus.
Genau.
Und dann schauen wir, wird es angenommen vom Kunden, ja oder nein? Okay.
Ja,
das ist natürlich sehr schön. Aber dann sind wir ja auch so ein bisschen jetzt beim Nachfolgethema. Wie habt ihr das denn organisiert, dass ihr überhaupt jetzt, ich sag mal, so eine Diskussionskultur, also die muss man erstmal in der Familie ja führen können, dann muss man sie im Unternehmen aber auch führen können, weil da hat man ja plötzlich nochmal eine neue Situation.
Ja,
wie habt ihr das geschafft, das so zu etablieren?
Bei uns war das so, dass wir schon bevor wir in die Firma wirklich offiziell eingestiegen sind, wir einen Unternehmensberater an der Seite hatten und wir ab Tag 1, wo wir in der Firma tätig waren, Supervision gemacht haben in sehr regelmäßigen Abständen. Sowohl in Zweierkonstellation, aber zum größten Teil in der Dreierkonstellation mit also Victoria, mein Vater und ich.
Okay.
Und das hat uns wirklich, gerade wenn ad hoc irgendwas, warum auch immer, werden in der Familie, ist es halt so, dass die Themen dann doch ein Tick schneller emotional werden können, als wenn ich jetzt mit einer Mitarbeiterin spreche.
Mhm.
die Hürde ist da geringer. Ich bin jetzt vom Typ her niemand, der laut wird, aber ich kann schon sehr vehement werden und könnte vielleicht sagen, ein bisschen frech. Und das muss natürlich dann, es ist ein Lernprozess für alle Beteiligten, weil es eine kontinuierliche Veränderung ist. Und zwar nicht nur innerhalb der Familie, sondern das, was um einen herum passiert in der Firma. Wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Wir sind nah dran an den Mitarbeitenden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das bringt aber auch mit, dass die Schwingungen natürlich hin und her gehen.
Ja, klar.
Und das war gerade am Anfang sehr schwierig, weil der Fakt einfach, dass Victoria und ich da waren, hat eine so krasse Veränderung mit sich gebracht, der wir uns zu dem Moment, glaube ich, gar nicht so bewusst waren.
Okay.
Und das gilt es natürlich zu managen innerhalb dieser Dreierkonstellation seit, ich meine, 3 oder 4 Jahren ist unsere Mutter jetzt noch mit im Unternehmen auch drin, die wirklich Trauerbegleitung auch nochmal mit einem Fokus macht. Und auch die ist natürlich vielleicht in den Geschäftsentscheidungen gar nicht so mit drin, aber die ist kriegt natürlich von allen Seiten. Und heute war da und dann geht's los und sie dann doch auf einmal mittendrin, obwohl sie die Entscheidung selber nicht trifft. Das gilt es zu lernen. Ne? Wo sind die Grenzen? Wie spreche ich das? Und haben mittlerweile für uns einen guten Weg gefunden, da transparent mit zu sein. Auch gerade, was ist, wenn Victoria und ich uns uneinig sind und wir merken das und sitzen aber 4 Mitarbeiter um uns herum. Wie gehen wir damit um? Wie viel diskutieren wir? Weil ein Stück weit mit bestem Beispiel vorangehen. Dieses Diskutieren finde ich immer sinnvoll und Reibung führt, ist vielleicht anstrengend, aber führt zu Energie im Endeffekt. Und diese Sicherheit auch an alle weiterzugeben, dass, dass wir können jetzt mal hier, kann Reibung entstehen und danach ist auch irgendwann wieder alles gut. Wir sind nicht nachtragend. Aber das gilt es zu lernen und zu üben.
Ja, sehr gut. Wie lange lernt und übt ihr das? Also wann habt oder du vielleicht auch die Entscheidung getroffen, da so reinzugehen und dann auch mit der Schwester reinzugehen? Das ist, glaube ich, nochmal eine besondere Entscheidung. Also ich habe das, also ich sehe das ja auch, also sei es in der eigenen Familie oder sei es in anderen Familienunternehmen. Wer geht denn dann rein? Ne? Geht die Tochter rein, geht der Sohn rein? Und dann habe ich dann auch häufig schon erlebt, dann ist die Tochter reingegangen, ist der Sohn rausgegangen und hat plötzlich gar nichts mehr mit der Familie zu tun. Also das ist ja nicht selbstverständlich.
Nee, das stimmt. Bevor ich wusste, ob ich reingehe oder wir, war es tatsächlich so, dass wir beide gesagt haben, aber nicht ohne meine Schwester. Also dieses, wenn wir das machen, dann machen wir das zusammen. Weil das ist einfach eine Bindung, die eine Vertrauensbasis, die kann ich sonst mit keinem anderen Menschen herstellen. Wir haben sowieso immer schon ein enges Verhältnis zueinander gehabt. Und das hat sich jetzt nochmal verengt und nochmal deutlich verbessert auch, finde ich. Das war das Erste, was klar war. Und dann, ich kann mich daran erinnern, es war ein Sonntagabend für uns. Also es ist relativ klassisch, sonntagsabends kommen wir als Familie, auch jetzt mit Victoria, ihrem Freund, ich mit meinem Freund, ist der Sonntagabend schon, machen wir jetzt eigentlich was zusammen. So, das schaffen wir nicht mehr ganz so regelmäßig, weil jetzt natürlich, wir sind nicht mehr zu viert, sondern zu sechst. Das ist schwieriger, das unter einen Hut zu bringen, aber es ist schon so, dass Tradition im Hause Frankenheim quasi, sonntagsabends essen. Und es war genauso ein Essen und es war zu viert, wo dieses Thema aufkam. Und wo wir uns das überlegt haben. Ich muss jetzt rückblickend sagen, dass ich zwar geglaubt habe, dass ich mir das sehr gut überlegt habe, aber mit allen Konsequenzen, die in den letzten 7 Jahren, was das wirklich heißt, genau, dessen war ich mir nicht bewusst. Und das geht in beide Richtungen. Sowohl in die, ich sage jetzt mal, negative Richtung, was wirklich diese Verantwortung bedeutet, was das bedeutet, du bist es in der letzten Konsequenz. Und aber mit allem Positiven, wie sehr wir jetzt Victoria auch zum Beispiel mit dem Yoga oder was ich an Projekten, an Flexibilität habe, was ich umsetzen kann, was mir Spaß macht. Ich kann jetzt einfach mal zum Podcast kommen. So die Flexibilität habe ich. Ne? Und das ist ganz, ganz schön. Und so hält sich das übers Jahr immer in der Waage.
Absolut. Habt ihr das auch noch stärker sozusagen eure Aufgaben institutionalisiert voneinander getrennt, also geschäftsführungsmäßig Dinge auch aufgeteilt, wo ihr sagt, um auch schneller zu sein, um nicht alles ausdiskutieren zu müssen?
Ja, das ging los mit dem, was klassisch im Tagesgeschäft ist, weil wir da auch gestartet sind, dass ich mehr für die Abteilung Beratung zuständig bin. Okay. Also das Team mit aber auch einer Abteilungsleitung, die für die Kunden, für die Angehörigen orientiert quasi arbeitet und Victoria für die Verstorbenenumsorgung, die Verstorbenen orientiert arbeiten.
Okay.
Und alles andere ist dann Stück für Stück gut gewachsen. Und da gehören schöne Aufgaben zu, die einem Spaß machen und ja, das Leben ist kein Ponyhof, da gibt es auch Sachen, die ich nicht gerne mache.
Ja,
das ist
absolut,
einfach so.
Absolut. Jetzt ist, also du hast ja gesagt, Mutter noch dabei, aber der Vater ist auch noch dabei, auch noch in der Geschäftsführung.
Ja.
Wie organisiert man das? Also ich erlebe das auch in Düsseldorfer Familienunternehmen, oder ich kenne das auch früher von meinem Großvater, der stiefelte dann immer ab und zu mal noch runter ins Büro, das war wirklich Wohnung oben, unten das Büro, und natürlich hat er sich das nicht nehmen lassen, und da stand immer sein Schreibtisch.
Ja.
So, ne? Und das, also wie habt ihr das organisiert? Und gibt es da sozusagen auch einen Plan des Outphasings sozusagen? Wann ist jetzt wirklich Rente mal angesagt? Weil das ist ja schwer für, ne, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, und das wird das einfach ja zum Lebensinhalt auch.
Absolut. Das muss man auch sagen, was mein Vater aus dem Unternehmen ja auch teilweise, hat ja auch lange Jahre mit seinem Cousin zusammengearbeitet, was da aufgebaut wurde, was wir jetzt übernehmen dürfen. Also es sind schon wirklich große Fußstapfen, die es jetzt erstmal zu füllen und dann irgendwann natürlich auszubauen gilt. Wir haben einen Unternehmensberater, der uns da begleitet. Auf der einen Seite ist es natürlich auch viel, was ist rechtlich steuerlich möglich, wo wir gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit bekommen und uns da nach dem richten, was einfach auch am sinnvollsten ist, weil es nicht unser Spezialgebiet ist, was die eigentliche Übergabe betrifft. Wir bleiben da sehr eng im Kontakt. Also was mir wichtig ist, ist für beide meine Eltern, weil natürlich mein Vater hat im Unternehmen aktiv gearbeitet, aber meine Mutter war halt zu Hause und hat alles andere gemacht, hat teilweise auch noch gearbeitet und ist somit für mich auch maßgeblich daran beteiligt, dass das Unternehmen heute da ist, wo es ist. Das finde ich wichtig, das zu erwähnen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir den beiden Flexibilität ermöglichen können.
Okay.
Die können jetzt von, ich glaube, vor 2 Wochen haben sie gesagt, wir machen noch mal eine Woche Wohnmobil.
Ah ja, okay.
Kannst du den Hund nehmen? Und ja, kann ich. Und dann sind die halt auch weg, dass sie diese Flexibilität haben, dass sie, es gibt natürlich Wochen, wo sie jeden Tag kommen, aber dass die Regel eher ist, dass sie 3 Tage die Woche arbeiten zum Beispiel. Weil wir erleben das immer wieder, wie schnell das gehen kann. Und meine Eltern sind jetzt Anfang 60. In 20 Jahren möchten die kein Wohnmobil mehr fahren. Das geht jetzt. Und wir wissen nicht, wie lange noch. Das und dann lieber jetzt machen, wo es geht, und diese Dinge ermöglichen zu können. Da liegt im Moment unser Fokus drauf. Und
ja, okay.
Also wir fahren damit ganz gut.
Ja,
genau.
Okay. Ja, das
gibt
ist ja
jetzt
super.
Kein Datum X.
Ja, weil viele ja sagen, ne, also da muss es einen klaren Cut geben, oder ne, das geht dann nur, wenn die vorherige Generation dann auch klar rausgeht, dann wissen die Mitarbeiter, wer jetzt das Sagen hat. Also ich komme jetzt mal mit so klassischen Vorurteilen, die es dann ja auch so gibt, oder auch in, ich sag mal, in anderen Konstellationen, in anderen, ich sag mal, Charakteren vielleicht auch, muss es dann auch so sein.
Ja.
Und da muss ja jeder irgendwie auch seinen Weg finden. Deshalb finde ich das sehr spannend, wie ihr habt das jetzt sehr organisch, finde ich, gelöst.
Ja, das ist ein schönes Wort.
Ja, oder? Ne? So über den Zeithorizont und schaut dann einfach, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und das finde ich, ist dann eine sehr, also glaube ich, die gesundeste Form.
Ja.
Geht aber nicht mit jedem Typ Mensch.
Geht nicht mit jedem Typ Mensch. Und ich muss sagen, mir war das in den ersten Jahren auch sehr wichtig. So, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, wann bist du raus, damit ich mich innerlich darauf vorbereiten kann. Aber jetzt sind wir, und das, man kann einfach nicht in die Zukunft gucken. Und wir planen immer ganz munter. Das ist auch schön und das ist auch richtig und wichtig. Man darf aber das, was aktuell passiert, das muss immer irgendwo, muss ein bisschen Flexibilität gegeben sein. Man muss auf aktuelle Dinge reagieren können. Und durch die Supervision auch maßgeblich haben wir uns da einen guten Stand erarbeitet, das so regeln zu. Dass es für uns jetzt funktioniert. Funktioniert das nächstes Jahr noch? Das kann keiner sagen.
Weiß keiner. Ja, okay. Ja. Aber das sozusagen begleiten zu lassen, so wie ihr auch eure Kunden nicht alleine lasst in diesem schwierigen Prozess.
Cool,
oder?
Ja, so ist das. Stimmt,
am Ende, ja. Und da habt ihr die Offenheit und bietet es an und ihr geht selber auch ein. Ich glaube, das ist, da die Bereitschaft zu haben, auch das mit von jemandem begleiten zu lassen, das auch im Familienunternehmen begleiten zu lassen, ist ja auch, also auch schon erlebt, hier kommt kein Berater rein, hier kommt kein Coach rein, sowas brauchen wir nicht. Wenn wir den brauchen, dann haben wir ein Problem.
Nein.
Also, ne, also
ganz
das
falsch.
Ja,
ganz,
genau,
ganz,
ganz
falsch.
Aber das sind häufig, ich sag mal, Dogmen, die sich so der ein oder andere Unternehmer auferlegt hat, wenn er auch noch aus einer anderen Generation kommt, da diese Offenheit nicht zu haben.
Ja.
Ne? Von daher finde ich das wirklich sehr, sehr schön und spannend, wie ihr das im Alltag hier wirklich den Übergang auch organisiert und es ja jetzt auch schon über mehrere Jahre ja so lebt. Ne?
Ja.
Also das ist schön, aber es verändert sich auch immer. Jetzt schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Das haben wir gesagt, ne? Wertschöpfungskette end-to-end bietet ihr an. Ihr, in den Dienstleistungen geht ihr nochmal hoch, aber jetzt schauen wir mal so ein bisschen trendmäßig nochmal so 5, 6, weil du wirst es ja jetzt auch noch ein paar Jahre länger mit deiner Schwester hoffentlich machen.
Ja, ja.
Dieses Thema, wenn ihr euch dafür entschieden habt, wie stellt man jetzt ein Bestattungshaus im Jahre 2024 wirklich zukunftssicher auf? Also was sind die Themen, die ihr erwartet, wo es noch hingehen wird? Was wird es da für Trends geben? Weil ich sag mal, jetzt digital sterben, also ich habe jetzt hier so auch in sozialen Medien alles abmelden, habe ich gelernt, ist irgendwie ein Thema, was ja wichtig ist, ne?
Absolut, ja.
Dass da die Dinge passieren. Also wie funktioniert in der Zukunft in der digitalen Welt, die immer digitaler wird, aber gestorben wird halt auch noch analog?
Ja.
Ja, so, also
das wird wahrscheinlich auch nur so bleiben.
Ja, das, ne, so, aber wie stellt man da so ein Traditionsunternehmen auf, dass ihr auch, ich sag mal, im Jahre 2072 vielleicht noch am Start seid?
Das ist natürlich das Ziel. Ja, wir müssen uns angucken, wie sich der Markt verändert hat. Und für uns, ich habe eben schon gesagt, man sagt so circa 1%. Mhm. Und du hattest es eben auch schon angesprochen, Migration, welche Religionen sind da einfach auch im Background, die bei einer Bestattung nochmal eine besondere Bedeutung haben. Mhm. Und da ist es so, dass der muslimische Anteil gestiegen ist auf der einen Seite und dass in Deutschland die Geburtenrate so ungefähr ab den 60er Jahren gesunken ist, was sich für den Bestattermarkt, wenn wir es mal so nennen wollen, jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, alle dürfen natürlich sehr, sehr alt werden, auswirkt. Genau.
Also das heißt Konsolidierung im Markt, es wird weniger Bestatter geben?
Ja. Das könnte ich mir vorstellen, genau. Und dann ist natürlich nochmal anders die Frage, wenn ich irgendwann dahin komme, dass es weniger Bestattungen werden, wie kann ich das den Umsatz weiter generieren? Über welche Einkommensquellen gibt es da noch für mich? Und da ist, finde ich, dieses Nachsorgethema kommt da nochmal besonders zum Tragen. Dass wir da schauen, dass wir uns da noch mehr aufstellen und die Erfahrung hatte mein Vater gemacht mit den Trauergruppen, bestimmte Dinge brauchen, bis sie anlaufen. Und wir können jetzt die Basis schaffen, dass wir mehr Angebote, also dass wir unsere Angebote stetig ausbauen.
Und platzieren, aber auch ein bisschen Geduld haben. Ne?
Dass und sie Geduld, wirken. Genau. Ja. Also nicht, ich habe das eben gesagt, eine Trial and Error, läuft's oder läuft's nicht. Wir machen jetzt nicht einmal Yoga für Trauende, ach naja, waren nur 3 Leute da, okay, dann lassen wir es jetzt. Sondern man muss der Sache schon eine Chance geben und ausprobieren. Und dann sind wir wieder bei Messbarkeit. Was wollen die Menschen haben? Genau, das Thema Online ist natürlich auch da. Ja. Und digitaler Nachlass ist ein absolutes Thema. Okay. Also ich könnte jetzt auch für mich selber ad hoc nicht sagen, wo ich überall schon mal online geshoppt habe und einen Account habe. Shame on me, dann shoppe ich wahrscheinlich zu viel. Das würde mein Freund auch bestätigen, glaube ich.
Boah, ich bin da auch
schon wieder bestellt.
Ich bin da auch ganz weit vorne, ja. Aber wenn man jetzt hier allein schon die Präsenz auf allen sozialen Medien, die man selber hat.
Ja,
also wie geht man damit um?
Es gibt tatsächlich Firmen, die einen digitalen Nachlass anbieten. Man kann auch das ganze Thema Erbe online regeln. Da gibt es Ansprechpartner. Häufig kommen die ab einem gewissen Punkt aber wieder an eine Grenze, weil ich muss wieder irgendwo vielleicht zu Gericht. Das muss dann wieder offline stattfinden. Und die ganze Begleitung. Und dann ist halt für uns die Frage, ich denke, das wird sich über die Zeit auch verändern, möchte ich, dass meine Kunden online Särge aussuchen können und Urnen? Oder definiere ich das bewusst als Offline-Beratungsleistung bei uns im Haus, wo Symbolik und einfach schon, ich gehe jetzt zum Bestatter, eine große Rolle im Trauerprozess spielen kann? Das sind immer so Abwägungen. Im Moment haben wir gesagt, nein, möchten wir nicht. Können wir darstellen, weil es kann natürlich sein, dass der Kunde im Urlaub, also worst case, Elternteil verstirbt vielleicht und man ist gerade nicht da. Es muss aber irgendwie ad hoc dann doch, wir haben eine Frist von 10 Kalendertagen, dann muss entweder die Erdbestattung stattgefunden haben oder die Einäscherung stattfinden. Das gibt einem nicht so viel Zeit.
Spielraum, ja klar.
Genau, das heißt, wir können das abbilden, haben im Moment aber noch die bewusste Offline-Entscheidung für uns getroffen.
Okay, und wie funktioniert der Vertrieb sozusagen in Zukunft dann auch digital? Also habt ihr heute auch schon hier SEO, Keywords?
Ja. Machen wir alles.
Ja?
Genau, ist sehr, sehr teuer. Das machen scheinbar viele Bestatter in Düsseldorf.
Okay.
Daran kann man das ja auch mal ganz gut beurteilen.
Ja, okay, also die Keywords sind teuer.
Genau, in jedem Fall. Und es gilt natürlich, man kann jetzt nicht, glaube ich, direkt von der Personal Brand sprechen, aber viel über Familie Frankenheim. Und da ist dann die interessante Thematik, wie kann ich das verfügen? Vervielfachen, ohne dass wir jetzt alle drei jeden Abend, jedes Wochenende alle auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs sind. Das hat mein Vater schon sehr viel aufgebaut auch. Mhm. Das heißt, wir haben auch da wieder die Foundation, auf die wir aufbauen dürfen. Mhm. Ich probiere mich gerade viel bei LinkedIn aus.
Ja.
Bekomme da viel Zuspruch und viel Aufmerksamkeit. Ich werde da viel drauf angesprochen. Das ist schön so als Feedback für mich. Und da sind wir dann wieder beim Trial and Error.
Einfach ausprobieren.
Genau, weil es gibt für viele Branchen, was Marketing betrifft, Erfahrungswerte. Mhm. Aber bei den Bestattern, wenn man da irgendwann oben angekommen ist, gibt es keine, kann ich mich an niemanden mehr orientieren. Mhm. Und dann ist es wieder spannend, auf so diverse, ich war ja auch auf deiner Veranstaltung.
Ja, genau. Auf dem Strategy Summit. Ja.
Genau, dahin zu gehen und einfach nochmal so ganz andere Branchen kennenzulernen. Und wie machen die das denn? Weil, und könnte das bei uns funktionieren? Ne? Und dann kommen wir in diese Diskussionrunde und eventuell an einen Punkt von Trial and Error.
Absolut, und deshalb heute der Podcast.
Genau.
Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Ja. Sehr gut, ja super. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke in eine wirklich besondere Branche. Ich glaube, das wird es auch hoffentlich in Zukunft immer bleiben, ne, an der Stelle. Und wenn man da so sorgsam dann aber auch mit Fingerspitzengefühl, ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, damit umgeht, aber trotzdem Veränderungen schaffen kann. Ne? Also wir haben ja Familien, die sagen so, das gab es immer so, das, wenn ihr das machen würdet, dann gäbe es euch vielleicht schon nicht so lange, weil der Markt sich sehr, sehr stark verändert. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel in Zukunft auch passieren bei dem Thema, weil das einfach auch einen anderen Zugang nochmal braucht. An der Stelle. Und ja, wenn wir am Schluss sind unseres Podcasts, dann wollen wir immer noch mal einen kleinen Ratschlag haben. Jetzt stelle ich den nicht in Bezug zu, was rätst du jetzt jemandem, wenn der Fall eintritt. Ich glaube, da kann man sich an dich per se wenden oder findet ansonsten auch genug Dinge, sondern vielleicht eher mal das Nachfolgerinnen-Thema. Also welche Ratschläge oder Ratschlag konkret hast du für eine Nachfolgerin, Nachfolger? Wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, gehe ich ins Unternehmen oder nicht? Also was ist für dich so der erste wirkliche Schritt oder Entscheidung, die man dann angehen sollte? Was hat dir sehr gut geholfen auch vielleicht?
Ich habe mich mit anderen Nachfolgern unterhalten, bevor ich in die Firma reingegangen bin oder bevor ich die Entscheidung getroffen habe. Für mich war wichtig, mit wem mache ich das? Okay. Jetzt hat nun mal nicht jeder den, ich sag mal, Luxus einer Schwester, wie ich das habe.
Absolut.
Das hätte für mich nochmal vielleicht was verändert, vielleicht auch nicht. Externe Hilfe annehmen, vielleicht sogar schon in diesem Entscheidungsprozess, weil das ist das Schöne an unserem Supervisor. Selbst wenn wir keine Themen mitbringen, der bohrt an der richtigen Stelle. Und das ist, der hat einfach die Erfahrung, der weiß, wo die Knackpunkte liegen können. Und die kann man sich zu dem Zeitpunkt noch nicht ausmalen.
Und das ist gezielt eine Nachfolgeberatung an der Stelle? Oder
das ist,
wie würdest du das bezeichnen?
Nee, Nachfolgeberatung würde ich das nicht nennen. Das ist tatsächlich Supervision. Und das,
nur, dass die Leute wissen, was sie googeln müssen nachher. Aber wir packen dazu was auf jeden Fall in die Show Notes.
Und das ist einfach diese Gesprächskultur entwickeln und vor allen Dingen das Wichtige, wenn es noch nicht Praxis ist. Das ist vor der Entscheidung, während der Entscheidung und von Anfang an, auch wenn man denkt, dass man das nicht braucht, weil wir haben das auch gedacht und haben jetzt trotzdem davon profitiert. Das ist, denke ich, wichtig. Und ich, aber das ist jetzt mein ganz persönlicher Ratschlag, ich bin ein Bauchgefühlmensch. Das muss sich insgesamt stimmig für mich anfühlen. Und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Und selbst wenn was schiefgeht, also auch Spoiler Alert, es wird was schiefgehen. Man wird sich fetzen. Also es ist jetzt auch nicht alles romantisch bei uns. Ja. Wir fetzen uns und wir sprechen auch zwischenzeitlich mal nicht miteinander. Es gehört alles mit dazu. Da ist das wichtig, ein gutes Bauchgefühl zu haben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Julia. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ciao.